Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
Hallo aus Köln.
David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
Ich grüße euch und alle Zuhörer.
Und mein Name ist Max Söderath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Anchor in Frankfurt. Zu Beginn unser obligatorischer Disclaimer. Wir haben einen Podcast hier, keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen hier mit euch und auch gegenseitig unsere Gedanken und Ideen, aber liefern natürlich nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema HOAI und wir stellen uns die Frage, ist die HOAI überhaupt noch zeitgemäß? Hierzu haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar einen Gast, der sich hervorragend mit der HOAI auskennt. Einen Kollegen von Norbert und David. Herzlich willkommen, Professor Frank Siegburg, Partner bei Hecker Werner Himmelreich.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die große Ehre, heute mit dabei zu sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen. Frank, vielleicht stellst du dich kurz erst mal selbst vor.
Ja, ich selbst bin tatsächlich schon, ich muss gerade überlegen, rund 27 Jahre als Rechtsanwalt, spezialisiert im Architekten-Ingenieurrecht, Projektsteuerung sowie Anlagenbau. In Nebentätigkeit versuche ich den Studentinnen und Studenten an der RWTH in Aachen im Rahmen meiner Honorarprofessur nahezubringen, dass der eigentlich wichtige Mann am Bau natürlich der Jurist ist. Spätestens bei dem heutigen Thema HOAI wissen dann die Studenten auch, warum das so ist. Daneben bin ich langjähriges Mitglied des DIN-Ausschusses DIN 276 Kostenhochbau gewesen und auch langjähriger Vertrauensanwalt des Bundes Deutscher Architekten. Und einen vertieften Blick sozusagen auf beiden Seiten kann ich deswegen, glaube ich, heute hier liefern, weil ich auch langjähriges Aufsichtsratsmitglied in einer Planungsaktiengesellschaft im Bereich Hochbau gewesen bin und in meiner beruflichen Tätigkeit sowohl Bauherren als auch Architekten vertreten. Und da wir, glaube ich, hier heute einen schönen Blick auf beide Seiten werfen können.
Ja, vielen Dank, Frank. Frank, ich muss direkt eine Beichte ablegen. Und zwar war ich einer deiner Studenten an der RWTH. Und ich habe zwar die Veranstaltung besucht, aber ich habe die Klausur am Ende nicht geschrieben, denn ich war damals sehr effizient unterwegs und es gab die Punkte einfach anderswo leichter.
Ja, das ist halt schön beruhigt, dass das bei mir so schwierig ist. Aber ich glaube, heute ging es nicht mehr, weil es mittlerweile ja Pflichtfach geworden ist. Sonst hätte ich jetzt gerne mal ein paar Kontrollfragen loswerden können.
Okay, also das bringt mich zu meiner ersten Frage. Die HOAI ist ja in stetem Wandel begriffen. Und wie ist denn der aktuelle Sachstand?
Ja, die HOAI hat ja eine lange Historie. In ihrer Urfassung stammt sie aus dem Jahre 1977 und ist dann insgesamt bis zum Jahre 2021 schon 8-mal novelliert worden. Und eigentlich bei jeder Novelle, die so in der Vergangenheit stattgefunden hat, stand mit großen Lettern in der Begründung des Verordnungsgebers, es wird dringend angeraten, die HOAI weiter zu novellieren. So auch 2021 hat der Verordnungsgeber bzw. auch der Verordnungsgeber hier festgehalten, dass die HOAI dringend zu novellieren ist und insbesondere mit Blick auf eines unserer Schwerpunktthemen heute, nämlich die Novellierung der Leistungsbilder, was, wie wir vielleicht noch gleich in der Diskussion sehen werden, meines Erachtens auch dringend geboten ist.
Da stellt sich gleich unsere Frage, Frank. Die Leistungsbilder der HOAI, sind die eigentlich heute noch aktuell? Also ich denke da an die klare Änderung des Berufsbildes des Architekten und des Ingenieurs an neue Technik, an BIM, wir hatten dazu ja auch schon Folgen, vielleicht auch künstliche Intelligenz. Was ist da deine Meinung?
Also da haben wir tatsächlich so ein bisschen eine absurde Lage. Ich selbst bezeichne mich immer so ein bisschen als der Don Quixote der Leistungsbilder, weil schon ausgehend von einer zentralen Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahre 2004, der darauf abgestellt hat, dass wenn die Vertragsparteien im Planungsvertrag Bezug nehmen auf die Leistungsbilder der HOAI, dann sind auch die Leistungsbilder, das heißt jede einzelne Grundleistung in dem Leistungskatalog als vertraglich vereinbarte Sollbeschaffenheit vereinbart. Schon damals habe ich warnend den Finger gehoben, es ist dringend erforderlich, die Leistungsbilder zu überarbeiten, weil sie schon 2004 nicht mehr wirklich den tatsächlichen Planungsprozess abbilden, so wie in der Praxis eigentlich geschieht. 2004 war das schwerpunktmäßig mit dem Blick auf CAD-Planung. Damals hatte sich eigentlich als allgemein anerkannte Regel der Technik schon herausgebildet, dass per CAD und nicht wie im Jahre 1977 am Zeichenbrett gezeichnet wird. Dieses Digitalisierungsthema hat sich über die Laufe der Jahre eigentlich noch verschärft, insoweit, dass wir heute nicht mehr über CAD-Planung reden, sondern oder nicht nur über CAD-Planung, sondern mittlerweile ist ja fast die 3D-Planung schon Standard bis hin zur BIM-Planung. Können wir gerne sicherlich nochmals vertiefen. Wir reden mittlerweile auch über Digitalisierung der Objektüberwachung, die immer weiter fortschreitet. Und über die Jahre und all die Novellen hat es eigentlich keine maßgebliche Anpassung gegeben. 2009, mit Blick auf die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, hat der Bundestag in der Verabschiedung zur HOI ausdrücklich gesagt, die Leistungsbilder der HOI sind dringend zu novellieren und an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Das hat dann 2013 zu einem sogenannten modernisierten Leistungsbild geführt. Ich kann mich lebhaft an meinem Aufsatz zu dem Thema erinnern, wo ich geschrieben habe, die misslungene Novelle, weil wirklich novelliert wurde jedenfalls das Leistungsbild oder die Leistungsbilder tatsächlich nicht. Man hatte an den altbekannten neuen Leistungsphasen eigentlich starr festgehalten und nur Leistungen hinzugeschrieben. Im Jahre 2021, folgend den Auswirkungen einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, ist die HOI ja jetzt nur noch eine Orientierung. Aber auch in dem Zusammenhang wurde nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungsbilder zu überarbeiten sind. Neben der Digitalisierung der Planung gibt es noch ganz viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen. An erster Stelle aus Sicht des Juristen natürlich auch der Umstand, dass wir eine etwas inkongruente Situation zum BGB haben. Seit dem 01.01.2018, also wir reden hier 3 Jahre vor Inkrafttreten der letzten HOI-Novelle, hat der Gesetzgeber im Rahmen des neuen Bauvertragsrechts ja beim Architektenvertrag geregelt, dass eine sogenannte Zielfindungsphase stattzufinden hat. Was denn so eine Zielfindungsphase inhaltlich sein soll, das verrät uns aber das Leistungsbild der HOI nicht. Also hier ist nach meinem Dafürhalten eine Anpassung auch des Leistungsbildes der Planer in dem Bereich für erforderlich. Darüber hinaus hat man heute der Technik geschuldet, in den frühen Leistungsphasen eine viel, viel höhere Planungstiefe, als man das früher tatsächlich haben. Auch das spielt sich rein in der Bewertung der einzelnen Grundleistungen überhaupt nicht wieder. Und die Fortentwicklung der Technik hat auch dazu geführt, dass es viele, viele neue Fachdisziplinen gibt, die heute eigentlich Standard sind, mit Blick auf energetisches Planung, mit Blick auf eigene Fachrichtungen, wie zum Beispiel die Fassadenplanung. Wir haben an den Universitäten mittlerweile eigene Studienrichtungen, die sich mit Fassadenplanung befassen. Ein Leistungsbild Fassadenplanung sieht die HOI nicht vor. Und einer meiner größten Kritikpunkte ist auch das Bauen in Bestand. Also wir bauen ja heutzutage fast mehr in Bestand als neu, sodass es dringend erforderlich ist, in der HOI auch ein Leistungsbild zum Planen im Bestand einzuführen. Und letztlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit taucht im bisherigen Leistungsbild der HOI ebenso wenig auf wie energetisches Planen etc. Also viele, viele Fachplaner, die es mittlerweile in diesen Bereichen gibt, die spielen in den Leistungsbildern und auch in der Honorarordnung keine Rolle. Und das sind alles die Kritikpunkte, die auch dazu geführt haben, dass man jetzt die weitere Novellierung der HOI angeschoben hat. Die neunte Novelle hat momentan, würde ich sagen, so ein bisschen Halbzeit. Perspektivisch, wenn der Zeitplan eingehalten wird, können wir da im Jahre 2025 mit der neunten Novelle rechnen. Also ähnlich wie in der Baubranche allgemein das Motto »Survive till 25«. Weil das Problem ist ja, was machen wir eigentlich mit den Verträgen bis 2025? Nehmen wir da immer noch die alten Leistungsbilder oder wäre es da möglicherweise sinnvoll, was modernisiert oder individuell zugeschnittenes zu nehmen?
Jetzt ist ja Frank in vielen Fällen, ich meine, wir erleben das ja alle, ist es ja so, dass in den Verträgen, und ich würde mal fast sagen, in 95% aller Verträge die Leistungsbilder der HWI einfach übernommen werden. Was ja früher auch schon nicht richtig oder jetzt auch schon nicht richtig ist, oder?
Ja, muss man ganz klar mit Ja beantworten. Wir erleben es momentan sehr, sehr verstärkt, weil wir aktuell mit Blick auch auf die Entwicklung in der Baubranche sehr viel mit gestoppten oder gekündigten Planungsverträgen zu tun haben. In der Situation muss man ja eine Leistungsstandsfeststellung, wie auch immer geartet, erstellen und da hat man natürlich ein großes Problem. Anhand des Vertrages, der sich an der klassischen Aufteilung der neuen Leistungsphasen und den Grundleistungskatalogen orientiert, einerseits und dem Ist-Zustand der Planung, die nach ganz anderen Kriterien gelaufen ist und völlig anders zu bewerten ist. Der Klassiker ist, dass man in der Regel schon eine Planung vorliegen hat, die eine ganz, ganz hohe Planungstiefe aufweist, die mit früheren Kriterien deutlich in Richtung Leistungsphase 5 Ausführungsplanung geht. Tatsächlich befinden sich die Parteien aber erst in der Leistungsphase 2 und 3. Wie man solche Planungsleistungen dann sinnvoll bewertet oder nicht bewertet, ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir aktuell haben.
Frank, wie könnte denn ein sachgerechtes Leistungsbild heute aussehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich muss da zögern so ein bisschen, um keine dümmliche Anwaltsantwort zu geben, kommt drauf an. Ich habe es ja eben schon erwähnt, Bauen im Bestand ist was ganz anderes als sozusagen der Neubau auf der grünen Wiese. Und tatsächlich muss man sehen, dass ja die Leistungsbilder der HOI tatsächlich auf den Neubau auf der grünen Wiese abzielen. Und man muss auch vor Augen haben, dass die Leistungsbilder der HOI ja sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau darstellen sollen. Das heißt, sie sind musterhaft erstellt worden im Jahre 1977 von einem Sachverständigen damals für Planungsleistungen. Pfarr hieß der Mann. Der hat ja sowohl das Leistungsbild für den Häuslebauer vor Augen gehabt, bis auch eines Großbauvorhabens. Der Geltungsbereich der HWI ging damals ja bis 50 Millionen D-Mark, heute 25 Millionen Euro. Aber für diese Range, sage ich mal, sollten diese Leistungsbilder musterhaft dienen. Das hat auch lange geklappt, wie gesagt, aber heute sind wir von dem damaligen Planungsprozess so weit entfernt. Und auch die Planung, je nach Projekt, ist ja viel, viel diverser geworden. Also eine Planung bei einem Großprojekt nach BIM-Standards ist sicherlich eine andere Planung, wie für ein Einfamilienhäuschen oder auch ein Mehrfamilienhaus. Das heißt, ich würde immer erstmal schauen, was habe ich denn individuell für ein Projekt und dafür meine ich, dient auch sehr gut die Zielfindungsphase auf Basis der Bedarfsplanung des Bauherrn, wenn sich der Bauherr und der Architekt am Anfang oder der Ingenieur auch am Anfang mal zusammensetzen, die Ziele definieren, auch im Rahmen der Planung. Ich glaube, dann ist man da schon ein gutes Stück weiter, um dann anschließend konkret zu definieren, welche Leistungen im Einzelfall denn wann tatsächlich zu erbringen sind. Also wir gehen jedenfalls heute schon hin und ziehen weite Teile der bisher in der Leistungsphase 5 geregelten Leistungen in viel, viel frühere Leistungsphasen. Das machen wir deswegen, weil die Leistung de facto da schon erbracht wird. Also wenn der Architekt vorm Rechner sitzt, die CAD-Planung oder die 3D-Planung erstellt, dann plant er ja nicht mehr im Maßstab 1 zu 200 oder Maßstab 1 zu 100 ist in der Regel schon viel, viel höhere Maßstäblichkeit gegeben. Das heißt, wesentliche Teile der Ausführungsplanung werden viel, viel früher erbracht. Da hat man eine höhere Planungstiefe in den früheren Phasen. und sollte sie so aus Sicht des Bauern auch in diesen Phasen bereits auch vergüten. Insoweit ist es auch immer Interesse des Bauherrn, in der frühen Phase auch eine höhere Planungstiefe zu erhalten, um dann auch maßgebliche Entscheidungen wie auf Basis der Kostenberechnung, die ja die letzte Grundleistung bisher noch vor der Leistungsphase 4 der Baugenehmigungsbeantragung oder der Genehmigungsplanung ist, dann eine viel, viel höhere Planungstiefe zu haben und dadurch auch belastbare Kosten, belastbare Terminplanung und hinten raus dann deutlich geringere Risiken zu haben. Aber wie es pauschal aussehen soll, das kann man eigentlich so pauschal nicht beantworten. Es gibt unterschiedliche Vorschläge der einzelnen Berufsverbände. Aktuell wird ja unter der Federführung des AHOs und der Bundesarchitekten- wie Ingenieurkammer an der Novellierung der Leistungsbilder gearbeitet. In einer nie gekannten Einigkeit wird da zusammen gearbeitet, um das ganze Thema da voranzubringen. Ich selber habe auch in einer Kommission des Bundes Deutscher Architekten gearbeitet. Das war ein hochspannender Workshop mit diversen Architekten und Ingenieuren aus unterschiedlichsten Kategorien von Büros, also von dem Kleinbüro bis zum Mittelstand und Großbüros. Und da hat sich auch schon gezeigt in den Diskussionen, wie weit eigentlich auch die Vorstellungen auf Planerseite divergieren bei der Vorstellung, wie zukünftig solche Leistungsbilder dann auszusehen haben und wie man auch das Thema nachhaltiges Bauen in den Leistungsbildern verankern soll oder nicht verankern soll. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe wenig Hoffnung dahingehend, dass 2025 da nochmal ein solcher Leuchtturmentwurf bei rauskommt, der tatsächlich für eine ganz, ganz große Vielzahl oder für die ganze Breite der Projekte tatsächlich in Betracht kommen kann. Meines Erachtens bräuchten wir so Muster- und Standardleistungsbilder nur noch für Bauvorhaben bis 5 Millionen. Darüber hinaus empfiehlt es sich immer, das Ganze individuell zusammenzustellen, um es auf die konkrete Planungsaufgabe dann zuschneiden zu können. Und man sollte auch vielleicht auch darüber nachdenken, dass man viele Leistungen viel, viel stärker aufwandsbezogen zukünftig vergütet, als das wie bisher so starr auch an die Baukosten zu koppeln, was meines Erachtens in vielen Teilbereichen überhaupt keinen Sinn ergibt.
Max, habt ihr denn Erfahrung gemacht mit individuell erstellten Leistungsbildern für große Projekte?
Ja, teilweise schon. Also bei den ganz Großen haben wir das schon gesehen. Insbesondere, wenn das ins Spiel kommt, was Frank, was du gerade zu Beginn angesprochen hast, nämlich wenn ein Planer ungeplant gewechselt wird. Also es gibt irgendwo einen Abbruch, weil der Planer das nicht mehr schafft oder so. Und dann wechselt man, aber es ist nicht von vornherein so durchdacht gewesen. Nichtsdestotrotz ist bisher, muss ich sagen, alles, was uns im deutschsprachigen Raum so unterkommt, ganz, 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 ganz eng an die HAI gebunden. Also die sowohl die Planer als auch die Bauherren nach unserer Erfahrung hängen da sehr dran, insbesondere was so diese Projektstruktur und die Leistungsbilder angeht. Ich habe vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Frank, noch zwei Ergänzungen. Also dieses Thema, dass man sehr früh mit sehr hohem Detailgrad plant, das stimmt sicherlich. Also jeder, der sich mal von eine BIM-Software gesetzt hat, der vielleicht ein bisschen Planungserfahrung hat, man merkt sofort, man konnte früher einen Strich malen und erstmal langsam loslegen, aber mit einer BIM-Software male ich direkt eine komplette Wand, so nach dem Motto, jetzt sehr stark vereinfacht gesprochen. Es ist halt nur oft schwer zu beurteilen im Nachhinein, ob das, was dann da mitproduziert wird an Daten, an Genauigkeit, ob das nur automatisch generierter Datenmüll ist, in Anführungsstrichen, den die Software halt mitmacht, weil ich halt darin plane, oder ob es wirklich valide ist. Weil natürlich kann der mir alle oder viele Details schon ausspucken und genau sagen, wie welche Fenster und so funktionieren. Aber es ist ja halt die Frage, hat da wirklich da noch jemand drüber nachgedacht und funktioniert das dann auch wirklich oder ist das einfach nur automatisch generiert? Also das ist aus unserer Sicht immer ein Punkt, der sicherlich nicht ganz einfach zu beurteilen ist. Es sieht sehr genau aus, aber funktioniert es auch wirklich so, wie es gezeichnet ist in der frühen Phase? Und ein weiterer Punkt noch, den du, Frank, jetzt glaube ich noch nicht so strapaziert hast, wo wir uns ganz oft an der HAI reiben, ist, oder an der Struktur der HAI reiben, ist das Thema, was wir hier im Podcast auch schon hatten, also Early Contractor Involvement, angefangen von einer normalen GU-Beauftragung, die schon mit der HAI, ich finde, bis heute nicht so richtig funktioniert. Man hat da zwar besondere Leistungen irgendwie dran gedoktert für eine funktionale Leistungsbeschreibung, aber diese ganze Aufteilung der Leistungsphasen, die passt ja dann gar nicht. Selbst bei einer normalen GU-Vergabe, wo dann der GU ab der Leistungsphase 5 einsteigt, funktioniert das nicht, weil die 6 dann vor der 5 ist und auch anders aussieht und es die Leitdetails aus der 5 gibt, die nach vorne gezogen werden, etc. pp. Und in der Ausführung habe ich dann auch nochmal die Themen mit Baucontrolling und was macht der GU, was macht vielleicht noch der entwurfsverfassende Planer. Das und je weiter ich das nach vorne ziehe, also wenn ich jetzt wirklich über Early Contractor Involvement nachdenke, also dass das Bauunternehmen früher ins Projekt kommt, was ja sinnvoll ist in einer höher technisierten Welt, wo Bauwerke einen höheren technischen Standard haben, da will ich ja dieses Know-how aus der Ausführung auch direkt mit reinkriegen. Da funktioniert es nach meiner Erfahrung immer schlechter und schlechter. Frank, hast du da auch Erfahrungen mitgesammelt?
Ja, wir haben da große Erfahrungen. Also zum ersten Thema mit Planungstiefe meinte ich natürlich nicht automatisch generierten Datenmüll einer BIM-Planung, sondern frühere Planungstiefe meine ich, dass man heute im Rahmen der Hochbauplanung, über die wir ja hier reden, eigentlich viel, viel früher die Fachplaner nicht nur koordinieren, sondern auch integrieren muss. Also viele Entscheidungen, die früher erst in der Leistungsphase 5 getroffen worden sind, ich sage mal ganz simpel, beim Einfamilienhäuschen, wo kommen die Steckdosen hin und wo sind die einzelnen Leitungen führen, die müssen heutzutage, wenn ich über energetische Planung nachdenke und hochgedämmte Gebäude nachdenke, müssen die ganz, ganz früh getroffen werden, diese Planungsentscheidung. Das heißt, ich habe schon in der Leistungsphase 2 und 3 eigentlich die Notwendigkeit, alle Fachplanungen schon integriert zu haben, um hinten raus auch ein funktionierendes energetisches Gebäude dann zu erzielen. In meinem Entwurf des Leistungsbildes, sowohl 2009 als auch aktuell hier zum Vorschlag Leistungsbild 20x, da habe ich auch eine zusätzliche Leistungsphase Qualitätsmanagement und Mitwirkung beim Monitoring eingeführt, weil ich sage, ich muss ja auch hinterher das Gebäude vielleicht mal eine Heizperiode und eine Kühlperiode Monitoring, um zu sehen, ob die energetischen Werte, die ich hier in der Sollbeschaffenheit vereinbart habe, auch hinten rauskomme. Also da hat sich vieles getan. Und ich gebe dir recht, Max, also unterschiedliche Vergabestrategien sieht das Leistungsbild der HAI nicht vor. Auch das ist geplant für die Zukunft. Die Vergabestrategie der HAI sieht aus. Ich fange mit einem Architekten in Leistungsphasen 1 bis 9 an. Der berät mich dann zur Einschaltung fachlicher Beteiligter und macht anschließend eine Einzelvergabe. Also sozusagen, das ist das Leistungsbild der HAI. GU-Modelle, Totalunternehmermodelle oder worüber man da heutzutage regelt, ist recht keine integrierte Projektabwicklung. Das sieht die HAI alles nicht vor. Und das meinte ich eben. Wie komme ich zu einem individualisierten Leistungsbild? Ich muss mir ganz am Anfang im Rahmen der Zielfindungsphase und des Bedarfes die Frage stellen, wo will ich hin, wo will ich auch mit meiner Vergabestrategie hin? Wenn ich diese Entscheidung als Bauherr so früh nicht treffen kann, dann fährt man regelmäßig im Leistungsbild möglicherweise zweispurig. Das heißt, ich nehme ein Leistungsbild, was möglicherweise auf eine spätere Einzelvergabe abzielt. Einerseits aber auch schon ein Leistungsbild. Wie passt sich mein Leistungsbild an, wenn ich mich später für eine GU-Vergabe entscheide, damit man nicht hinterher dann anfängt zu diskutieren? Und gerade bei der GU-Vergabe muss man natürlich ganz genau definieren, auf welcher Grundlage möchte ich die GU-Leistung ausschreiben. Will ich das auf Basis einer funktionalen Baubeschreibung machen? Dann muss ich auch definieren, wie soll denn diese funktionale Baubeschreibung am Ende der Tage aussehen? wie hoch ist die Planungstiefe und welche Leitdetails, die ja bisher irgendwo in der Detailplanung der Leistungsphase 5 versteckt sind, wie viele Leitdetails soll denn mein Planer noch machen, damit ich auch belastbar ausschreiben kann? Das ist immer eine sehr, sehr spannende Frage, weil sich daran ja auch die Frage anknüpft, was sind überhaupt Leitdetails? Meine Antwort darauf immer, die Leitdetails sind die, die ich im Vertrag schon definiere, also enumerativ aufliste, welche Bereiche tatsächlich für die Gestaltung, für die Kosten und die Termine aus meiner Sicht relevant sind, und dann mache ich eine Liste. Und diese Liste der Leitdetails wird dann Gegenstand der Leistungsbeschreibung für den Planungsvertrag. Das schützt mich als Architekt oder Ingenieur auf der einen Seite dafür, dass der Bauer hinterher über Leitdetailplanung von mir eine vollständige Ausführungsplanung schuldet. Und umgekehrt schützt mich das, wenn ich auf Bauherrenseite sitze, davor, dass der Architekt mir irgendeine halbgare Leistung verkauft und mir immer sagt, das, was du von mir forderst, ist kein Leitdetail, sondern eine Ausführungsplanung. Also gerade in dem Bereich kommt man eigentlich an einer sehr individuellen Gestaltung der Leistungsbilder dann nicht vorbei. Und wie gesagt, vom Bauen im Bestand haben wir da noch gar nicht angefangen. Da muss man das, glaube ich, ganz anders aufbauen.
Max, wann hältst du denn Leitdetails für notwendig? Und wenn ja, wie viele?
Ja, ich glaube, ich kann mich nur den Ausführungen von Frank gerade anschließen. Also eine Menge so vorzugeben pauschal ist natürlich überhaupt nicht möglich. Ich musste auch gerade schlucken, gerade Frank, als du das gesagt hast, dass ich jedes Leitdetail in einem Planungsvertrag auflisten sollte, was ich dann haben möchte. Klar, ist irgendwie logisch, aber auf der anderen Seite, wenn ich da als Bauherr stehe und noch die grüne Wiese vor mir habe oder das Bestandsgebäude, was noch abgerissen werden muss, ist natürlich auch ganz schön viel, also eine ganz schöne Aufgabe zu sagen, jetzt sagen wir mal, welche Details später mal alle wichtig werden könnten, welche wir von vornherein festlegen sollten. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach. Ich würde vielleicht plädieren dafür, dass man so ein Mischding macht, dass man eine ganze Reihe von denen festmacht und dann sich aber vielleicht noch so einen gewissen Pool offen lässt, den man später festlegt.
Ja, genau darauf läuft es auch hinaus, glaube ich. Also ja. Der Obersatz ist ja immer alle für die Gestaltung und Kostentermine notwendigen Details. Insbesondere formuliere ich dann sozusagen auf Bauherrenseite, auf Architektenseite formuliere ich dann enumerativ nur die gemäß beigefügte Liste. Und man wird sicherlich eine Vielzahl von Details definieren können, die man immer braucht. Also Bauen ist Kampf gegen Wasser, also alles, was mit Abdichtung zu tun hat, egal jetzt ob schwitzend, drückend von oben, von der Seite, von unten, das ist Gegenstand der Detailplanung. Für die Fassade, in der Regel ja bei größeren, insbesondere Verwaltungsbauten, ist ja auch die Architektur maßgeblich in der Fassade wiederzufinden. Also alle für die Gestaltung maßgeblichen Details sollten tatsächlich vorhanden sein und auch dann Einbindungen. Aber da sind wir dann auch schon wieder bei der Schnittstelle und der Frage, die man meines Erachtens aber immer auch schon im Rahmen der Zielfindungsphase oder Bedarfsplanung klärt, brauchen wir einen Fassadenplaner oder brauchen wir nicht, weil die Fassade ist ja mittlerweile ein so intelligentes Bauteil geworden, dass man meines Erachtens, insbesondere wenn man nachhaltig und energetisch baut, an der Fassadenplanung schon nicht vorbeikommt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte eine Frage an euch, Norbert und David, und zwar erlebt ihr das auch so, dass Planer und Bauherren so stark an der HAI hängen, also dass man sie auch kaum davon wegkriegt?
Definitiv. Was wir auch erleben, ist, dass wenn wir mal individuelle Leistungsbilder gestalten, dass manche Planer, die als Bieter in Vergabeverfahren auftreten oder sich mit privaten Bauherren treffen zu Verhandlungen, also viele Planer irritiert, dass man da erst noch Überzeugungsarbeit leisten muss, bevor solche Leistungsbilder akzeptiert werden. Aber das ist ja eben schon angesprochen worden und ist definitiv richtig. Wenn wir zum Beispiel eine GU-Vergabe planen, also eine ganz normale Generalunternehmervergabe, du hast eben gesagt, Max, dann funktioniert das HOI-Leistungsbild nicht. Die Leistungsphasen sind verschoben wir müssen es anders gestalten. Ausstellungsplanung sieht ganz anders aus. Die Leistungsbeschreibung wird eine andere. Und auch die Leistungsphase 8 ist ja eine andere. Da muss sich ja der Bauherr entscheiden, wie viel Objektüberwachung er haben möchte. Unsere Empfehlung ist da oft, dass wir sagen, eigentlich ist das die volle Leistungsphase 8, aber ohne das Thema der Koordinierung, das übernimmt die GU. Das ist dann eine Menge in der Leistungsphase 8. Aber da entscheiden sich auch manche Bauherren anders und sparen da so ein bisschen ein.
Aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen im Wandel begriffen. Also wenn man sich aktuell auch Vertragsmuster auf der öffentlichen Hand anschaut, da steht häufig zwar noch HOI drauf, aber wenn man sich das Leistungsbild anschaut, steht da immer so im Untersatz drin, in Anlehnung an die Leistungsbilder der HOI. Und auch viele öffentliche Auftraggeber haben gemerkt, da kann ich auch Leistungen dazuschreiben, die ich dann haben will. Und das heißt, da werden dann Teile der Leistungen, die bisher möglicherweise im Katalog der besonderen Leistungen und nicht der Grundleistung zugeordnet worden sind, hinzugeschrieben. Umgekehrt machen das auch viele Architekten, Ingenieure, die nehmen aus dem Leistungsbild der HOI ganz bewusst Teile der Grundleistung einfach aus. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Terminplanung schon in der Leistungsphase 2, die ja 2013 in das Leistungsbild hereingekommen ist. Viele Planer sagen, das ist doch nur eine qualifizierte Wette, die ich da abgebe. Wie soll ich denn auf Basis eines skizzenhaften Entwurfes in der Leistungsphase 2 schon einen Bauzeitenplan erstellen? Und die streichen das dann einfach aus. Die gehen hinten in der Leistungsphase 6 und 7 und streichen die Kostenermittlungen auf Basis von Einheitspreisen einfach raus, weil sie sagen, die Leistung erbringen wir nicht, wollen wir nicht erbringen und belassen es bei dem guten alten Kostenanschlag in der Leistungsphase 7. Also die Hauptaufgabe, die auch wir mittlerweile in der Regel übrigens in Kombination mit HOI-Sachverständigen zu leisten haben bei der Vertragsprüfung, ist das angebotene Leistungsbild darauf abzugleichen. Ist das denn überhaupt noch HOI oder ist da was hinzugetreten oder weggefallen, um dann tatsächlich zu überprüfen, was hier überhaupt angeboten wird, oder vergleichen wir hier gerade Äpfel mit Birnen? Und mein Hauptpunkt, wo es in der Regel auch immer hakt, ist meines Erachtens auch die Leistungsphase 8. Die Leistungsphase 8 hat ja einen ganz umfangreichen Leistungskatalog, der im Ergebnis auch an dieser Stelle wieder auf eine qualifizierte Wette hinausläuft, weil das Honorar kann ja auskömmlich sein, muss aber nicht auskömmlich sein. Das hängt nämlich sehr stark von der Bauzeit ab. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich Bauleitungstätigkeiten der Leistungsphase 8 12 Monate ausübe oder 24 Monate ausübe. Das ist der HOI völlig egal, wie lange das dauert. Das Honorar berechnet sich anhand der Leistungsphase 8, den dort vorgesehenen 32%, unabhängig, wie lange das Ganze dauert oder nicht. Und da sieht man schon die großen Probleme, die es da in der Praxis gerade in der Leistungsphase 8 auch gibt.
Die Frage ist ja, wie würde man das denn lösen, Frank? Also wenn ich jetzt nach Zeit zahle, das wäre sicherlich irgendwie fairer, aber da haben wir das andere als Problem, ne?
Eine spannende Frage, die du da stellst. Wie löst man das an der Stelle? Ich kriege mehrfach im Monat den Anruf von irgendwelchen Bauherren, die sich die Frage stellen, wo ist eigentlich mein Bauleiter? Der erscheint nie. Dann sage ich, ja, guck mal auf die letzte Rechnung, wie viel zahlst du denen denn in der Leistungsphase 8? Und wenn die Baustelle dann schon 14 Monate läuft, sage ich, ja, der verdient nichts mehr, deswegen kommt der nicht mehr. Hättest du vielleicht eine andere Vereinbarung treffen sollen. Also ich meine, Vorbilder gibt es da sogar in der HOI selbst, wenn wir in den Ingenieurbau schauen. In dem Ingenieurbau gibt es ja eine Unterteilung zwischen der Bauoberleitung einerseits und der örtlichen Bauleitung andererseits. Und wir regeln das im Regelfall dann so, es gibt eine Bauoberleitung, ich sage jetzt mal ganz salopp, das sind alle die Grundleistungen der Leistungsphase 8, die der objektüberwachende Ingenieur oder Architekt im Büro erbringt. Das ist die Kostenverfolgung, die Terminplanung, etc., das Führen des Schriftverkehrs. Und auf der anderen Seite die örtliche Bauleitung, das sind die Bauleiter, die technische Bauleitung vor Ort machen. Und die Bauoberleitung, diese Grundleistung kann man sehr schön separieren von den Bauleistungen vor Ort. Und mein Vorschlag ist, die Bauoberleitung kann man sehr gut pauschalieren auf der einen Seite, aber die örtliche Bauleitung, die hängt davon ab, wie lange der Bauleiter vor Ort ist. Und solange er vor Ort ist, aus Gründen möglicherweise, die er nicht zu vertreten hat, auch länger, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum er an der Stelle auch auch nicht mehr Honorar verdienen soll. Und das ist auch ein großes Problem, dass auch die HOI jedenfalls bisher in den Vergütungsvorschriften da auch keine Regelung vorsieht. Wie geht man denn mit ja nicht gerade untypischen Bauzeitverlängerungen um, die mein Planer gar nicht zu vertreten hat? Auch da ist dringend zur Vermeidung von Streit Regelungsbedarf da. Und eine Regelung wäre gesagt, wäre halt der Vorschlag, wir trennen das. Einerseits Bauoberleitung, andererseits örtliche Bauleitung.
Ja. Wenn jetzt das Leistungsbild der HOI, wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben, nicht so wirklich gut passt auf die meisten Planungsaufgaben heutzutage. Und du hattest gesagt, dass ihr dann relativ oft solche Leistungsbilder auf das Projekt zugeschneidert entwerft für die Verträge. Fängt man da mit einem weißen Blatt an? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist es dann doch so ein Bausteinsystem, dass ich mir einzelne Elemente aus den HOI-Leistungsbildern rüberziehe und gucke, was baue ich halt, was baue ich nicht und was baue ich wann?
Also sowohl als auch. Also es geht sehr stark immer sozusagen von der Bedarfsermittlung aus und der Zielfindung, wo soll die Reise auch hingehen. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man schon früh weiß, in welche Richtung auch die Vergabestrategie marschieren soll. Oftmals ist es aber tatsächlich so, wie du eben auch gesagt hast, viele Bauern wissen am Anfang noch gar nicht, wo die Reise dahin geht. Dann muss man an der Stelle zweigleisig fahren. Und ja, in der Tat, es gibt bestimmte Bausteine, auf die man zurückgreifen kann. Auch viele Projektsteuerer gehen ja dazu über, kundenorientiert Leistungsbilder auch schon zu entwickeln. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel Schulbau. Da hat man spezielle Leistungsbilder oder Logistikimmobilien, Einzelhandel. All das sind so Themen, wo man schon spezielle Leistungsbilder, sag ich mal, in der Schublade liegen hat, weil man es schon häufiger gemacht hat.
Zum Thema BIM gab es ja mal vor einigen Jahren, haben ich glaube direkt mehrere Stellen und auch Kanzleien so kleine Heftchen veröffentlicht, wo dann bestimmte Leistungsbilder oder Sammlungen an besonderen Leistungen drin enthalten waren, die dann den Planervertrag BIM-kompatibel machen sollten. Wie ist die Erfahrung damit? Lohnt es sich, auf sowas aufzusetzen?
Ja, kriegst du von mir ein klares Kommt drauf an, das Jein. Also es gibt ja einen konkreten Entwurf, auch ich glaube unter der Federführung der Bundesarchitektenkammer, die mal ein Leistungsbild BIM-Planung schon in der Vergangenheit, ich glaube das ist sogar schon 3 Jahre her, entwickelt hat. Das ist übrigens auch Inhalt unseres Vorschlages vom Bund Deutsche Architekten geworden. Bedauerlicherweise muss man immer feststellen, dass diese Debatten über die Leistungsbilder immer eine leicht honorarpolitische oder philosophische Prägung bekommen und keine wissenschaftlichen oder betriebswissenschaftlichen Ansätze tatsächlich hat. Meines Erachtens müsste man einfach mal sozusagen die Praxis, das heißt die Planer, die Ingenieure, die Architekten fragen, wie sieht so eine BIM-Planung eigentlich aus, wie ist der Planungsablauf und schreibt das mal hintereinander, um dann daran anschließend erst zu überlegen, was für einen Aufwand verursacht das betriebswirtschaftlich, in welche Phasen, sofern man sie überhaupt noch braucht, kann man das Ganze dann aufteilen. Hier die aktuelle Diskussion unter der Federführung AAO ist meines Erachtens auch an vielen Stellen wieder sehr, sehr politisch motiviert, weniger sozusagen von den tatsächlichen Gegebenheiten. Und auch dieses Klammern an der HOI ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Meines Erachtens hätte man da vielleicht ein wenig größer denken müssen. Also die Diskussionen gehen immer dahingehend, ist das jetzt eine besondere Leistung oder ist das eine Grundleistung? Meines Erachtens sollte man ein eigenständiges Leistungsbild BIM-Planung entwickeln, an dem man sich dann orientieren kann. Aber schon bei der Frage, was ist überhaupt eine BIM-Planung und was brauche ich da für welches Objekt, in welcher Tiefe, zu welchem Zeitpunkt, da kann man vielleicht einzelne Cluster bilden zukünftig, aber so ein generelles Leistungsbild, wie es 1977 mal geschaffen worden ist und das bis heute überlebt hat, wird es meines Erachtens nicht mehr geben können. Und die spannende Frage, die ich auch ganz zu Anfang gestellt habe, ist, wenn 2025 endlich mal was auf dem Tisch liegt, interessiert das die Praxis dann überhaupt noch oder haben wir bis dahin uns schon sozusagen an unsere Individualisierung weitestgehend gewöhnt, sodass wir eine solche zusätzliche Orientierung zusätzlich dann nicht mehr brauchen? Also ich habe das erste Mal 2004, wie gesagt, darauf hingewiesen, die Leistungsbilder sollten modernisiert werden. Sie sind bis heute nicht modernisiert. Frage ist, ob wir zukünftig diese Modernisierung überhaupt noch brauchen oder ob es nicht individueller viel, viel besser ist. Da mag man vielleicht unterteilen zwischen kleinere Projekte, größere Projekte. Es mag sein, dass insbesondere mit Blickwinkel auf Verbraucherschutz es sinnvoll ist für den Häuslebauerbereich oder, sag mal, ich hatte ja mal einfach willkürlich eben eine Grenze gesagt von 5 Millionen, auch noch so eine Orientierung zu schaffen. Alles, was darüber hinausgeht, da lohnt es sich in jedem Fall ein bisschen individueller hinzugucken und das sollte man dann auch mit dem entsprechenden Sachverstand durch Sachverständige oder eben Projektsteuerer dann auch tatsächlich tun. Es lohnt sich, glaube ich, in jedem Fall, das individuell zu machen.
Also immerhin hatte die HOI durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ohnehin stark an Bedeutung verloren und auch die Leistungsbilder der HOI. Denn in der Zeit, als es noch Mindest- und Höchstsätze verbindlich gab, mussten sich diese Mindest- und Höchstsätze auf bestimmte Leistungsbilder beziehen. Und nachdem die aber weggefallen sind und ich jetzt nur noch Basissätze habe, beziehungsweise Leitbilder für die Honorierung, kann ich auch das Leistungsbild ja viel freier gestalten, als das früher der Fall war.
Ja, das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite ist im Urteil des EuGHs ja ein überraschender Satz zu entnehmen oder mehrere überraschende Sätze zu entnehmen, in dem der Europäische Gerichtshof ja festgestellt hat, dass Preisrecht grundsätzlich dazu geeignet ist, die Qualität des Bauens, die Baukultur und auch den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Also grundsätzlich hat der Europäische Gerichtshof sogar bestätigt, dass die Ziele, die das zwingende Preisrecht der HOI ursprünglich mal hatte oder jedenfalls seit dem Jahre 2009, im Jahre 1977 war die HOI einmal mit dem Gedanken geschafft worden, die Senkung von Bau- und Mietkosten zu gewährleisten. Das passte 2009 bei der Dienstleistungsrichtlinie nicht mehr. Deswegen sollte die HOI dann auf einmal die Qualität sichern, Baukultur und den Verbraucherschutz. Das hat der EuGH ausdrücklich bestätigt, sagt aber, die Preisvorschriften sind deswegen EU-rechtswidrig, weil wir in Deutschland eine inkongruente Situation haben, dahingehend, dass Planungsleistung nicht nur den in Kammern organisierten Architekten, Ingenieuren vorbehalten sind, sondern eigentlich jedermann solche Leistungen erbringen kann. Und darüber ist die HOI eigentlich gekippt. Bedauerlicherweise konnte ich mich an der Stelle auch wieder nicht durchsetzen, indem ich nämlich dafür plädiert habe, es hätte eigentlich nahegelegen, jetzt ein Architekten-Ingenieur-Dienstleistungsgesetz, ähnlich wie dem Rechtsberatungsdienstleistungsgesetz, zu schaffen, um diese Inkongruenz zu beseitigen. Stattdessen hat man die HOI dann sozusagen in ihren Grundfesten eigentlich aufgehoben, insoweit, dass man den Mindestpreischarakter abgeschafft hat. Und ich glaube, das wird man nie wieder zurückdrehen können an der Stelle, dass die HOI wieder zwingendes Preisrecht wird. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen, was einmal dereguliert wurde, wird im Zweifel nicht wieder reguliert. Auch da hat man, glaube ich, eine große Chance vertan. Der EuGH hat aber nicht erkannt, dass jedenfalls mit den Leistungsbildern das qualitätsvolle Bauen eigentlich gar nicht mehr gewährleistet ist, sondern dass da eine Anpassung zu erfolgen hat an der Stelle. Aber es wird spannend sein, das auch weiter zu beobachten.
Wie geht's denn weiter mit der Hawaii?
Es gibt einen festen Zeitplan, besagt, dass hier durch das zuständige Ministerium Fachgutachten einzuholen sind. Im Gegensatz zu früher, wo hier das Bundeswirtschaftsministerium zuständig war, weil Preisrecht dem Wirtschaftsministerium zugeordnet war, erfolgt das diesmal über das Bundesbauministerium. Wie ich eben schon mal gesagt habe, wir haben da so ein bisschen Halbzeit, insoweit, dass die erste Stufe des Verfahrens abgeschlossen ist. Es hat eine gewisse Evaluierung unter Beteiligung der Fachverbände und der Kammern stattgefunden. Man hat viel vor, man will sowohl einen Leistungsbildplan im Bestand einfügen, auch BIM soll eine Rolle spielen, ebenso wie die Nachhaltigkeit. Gleichzeitig hat man aber auch ohne jetzt die Leistungsbilder schon zu kennen, auch schon Anpassungsvorschläge für die Umstrukturierung einiger Honorarregelungen, auch die Vergütung von Wiederholungsleistungen, all die Dinge, die sonst noch so in der HOI gefehlt haben, einzufügen. Jetzt soll die zweite Stufe gezündet werden und ein Wirtschaftsgutachten eingeholt werden. Das wiederum kommt durch das Bundeswirtschaftsministerium. Voraussichtlich im Zeitraum Juni 24 bis Juni 25 soll das dann zur Diskussion gestellt werden. Das Verordnungsgebungsverfahren soll dann unter Beteiligung der Bundesländer durchgeführt werden. Und ab Juni 25 sollen dann die letzten Sitzungen stattfinden. Das muss ja auch noch durch den Bundesrat. Also der Plan ist, HOI 2X, aber das X ist derzeit noch eine 5. Wenn du mich fragst, wird es eher eine 6 werden, aber schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Aber wie gesagt, die spannende Frage wird sein, ob wir 20X noch tatsächlich eine neue HOI brauchen oder wir in der Praxis mittlerweile so weit sind, dass wir alle erkannt haben, individuell ist doch besser und auch kein Hexenwerk. Und ich bin mir sicher, dass sowohl für Wohnungsbau, Verwaltungsbau und auch selbst bis hin zum Spezialbau da sich sehr schnell gewisse Leistungsbilder etablieren werden, auf die man dann auch so ein bisschen standardmäßig zurückgreifen kann und von da aus dann die Individualisierung vornimmt.
Wir hatten ja in einem unserer letzten Podcasts Kollegen aus Tschechien als Gäste und die haben uns erzählt, dass in Tschechien eigentlich fast alles mit FIDIC-Verträgen gemacht wird, auch im Planerbereich, dass man da mit dem FIDIC-Whitebook dann unterwegs ist oder mit den entsprechenden GU-Varianten. Gibt es dazu schon Erfahrungen jetzt innerhalb Deutschlands, dass man davon jetzt auch Gebrauch macht?
Also im internationalen Baubereich haben wir viel mit FIDIC zu tun. Ich halte die innerdeutsch für unbrauchbar. Also die FIDIC sind ja mal geschaffen worden von der Schweizer Ingenieurkammer, insbesondere für internationale Großprojekte in Ländern, die kein normiertes Recht haben. Und deswegen sind da viele Regelungen drin, die wir in Deutschland gar nicht benötigen. Deswegen glaube ich, wird FIDIC in Deutschland nie eine große Rolle spielen. Wenn man sich fragt, warum die HOI eigentlich so lange in Deutschland überlebt hat, glaube ich, das ist das dem Umstand geschuldet, dass die Architekten-Ingenieurschaft sozusagen ein bisschen Panik in der Vergangenheit davor hatte, dass das Preisrecht abgeschafft wird. Weil wenn man in die europäischen Nachbarländer schaut, da ist das Preisrecht eigentlich schon Ende des letzten Jahrhunderts abgeschafft worden. Mit unterschiedlichen Konsequenzen in den unterschiedlichen Ländern. Das Worst-Case-Beispiel hatten wir, glaube ich, in Großbritannien. Da gab es bis zum Jahre 1987 eigentlich eine verbindliche Honorarordnung und Maggie Thatcher damals in ihrem letzten Jahr hat dann das Preisrecht gekippt. Was ist passiert? Letztes Jahr Maggie Thatcher die Älteren unter uns erinnern sich, gab es eine Wirtschaftskrise in England, mit der Folge auch, dass der Bauboom stark zurückging. Und nach Abschaffung wurden dann innerhalb der Planungsverträge die Honorare bis zu 80% wechselseitig unterboten. Also da hat ein Irrsinnspreiskampf stattgefunden, da hat auch ein Irrsinnssterben von Architekten, Ingenieurbüros stattgefunden. Und wie heute wir auch wissen von Studien, die Qualität der Planungsleistung ist deutlich gesunken mit Wegfall des Preisrechts. Und das war damals so eine Entwicklung, die, glaube ich, in Deutschland dazu geführt hat, wir müssen möglichst lange an diesem Preisrecht wie auch immer festhalten und möglichst nur minimal invasiv da eingreifen, um das Gesamtkonstrukt dann festzuhalten. So ein bisschen Sorge macht mir an der Stelle auch die aktuelle Entwicklung. Also bisher muss man ja sagen, HOI 2021, Wegfall des Preisrechts, hat sich, so mein Eindruck, bei den Architekten und Ingenieuren bisher noch nicht so dramatisch ausgewirkt. Im Gegenteil, in der Hochkonjunkturphase war man also eigentlich froh, dass man auch nach oben hin die Begrenzung der HOI nicht mehr hatte. Jetzt kippt so ein bisschen der Markt, auch dahingehend, dass die Neuaufträge möglicherweise nicht mehr so auf den Bäumen wachsen, wie das in den letzten beiden Jahren der Fall gewesen ist. Und da muss man jetzt mal schauen, wie groß die Solidarität zwischen Architekten und Ingenieuren jetzt in naher Zukunft wird, ob da wirklich jetzt ein bitterer Preiskampf losgeht oder ob da die Solidarität so hoch ist, dass man sich nicht wechselseitig unterbietet, mit der Folge, dass die Honorare in den Keller gehen.
Hat es sich denn bewahrheitet, dass eher die kleinen Architekturbüros Probleme bekommen und die großen Planungsbüros überleben können? Oder wie siehst du die Entwicklung?
Würde ich gar nicht mal so sagen. Also in Großbritannien damals in den 90er Jahren hat es ja eine riesige Konzentration am Markt gegeben. Da sind ja diese Riesenbüros in Großbritannien entstanden, die wir so in Deutschland noch möglicherweise nicht kennen. Wenn man aber guckt, wer hat damals überlebt haben damals die Spezialisten. Also ich glaube schon, dass so Feld, Wald, Wiesen, ohne jetzt das Ganze despektierlich zu meinen, Architekten große Probleme bekommen werden. Aber die Spezialisten, die sagen können, ich bin spezialisiert auf die Altbausanierung im Wohnungsbestand oder was auch immer. Wir haben mittlerweile Mandanten, die schon auf bestimmte Jahrestypen spezialisiert sind, also 70er Jahre, 80er, 90er Jahre Wohnimmobilien, die ja alle immer vergleichbare Probleme haben über Asbest oder was auch immer. Man braucht ja nur die Jahreszahl benennen, da weiß man, mit welchen Katastrophen man im Bauen im Bestand da rechnen muss. Je höher die Spezialisierung des Büros ist, ich glaube, desto weniger wird man dann von dieser Entwicklung ereilt. Die Generalisten, glaube ich, werden dann größere Probleme haben.
Ja, ich denke, dann ist es an der Zeit, auch mal ein Fazit zu ziehen. Norbert, willst du starten?
Gerne. Also es gibt keinen Grund, sich ohne Not am HOI-Leistungsbild festzuhalten. Es ist vielmehr sinnvoll, für die jeweilige Planungsaufgabe konkrete Leistungen festzulegen und zu beschreiben. Und das gilt vor allem dann, wenn es sich um besondere Bauvorhaben handelt, die vom Standard abweichen oder wenn die Vertragsstruktur eine andere ist als eine Einzelvergabe. Wie ist denn dein Fazit, Frank?
Ja, es geht in die gleiche Richtung. Also ich kann es platter formulieren, Finger weg von den Leistungsbildern der HOI. Ich halte die heute für untauglich. Das Motto Survive till 25 ist auch keine Option, jedenfalls nicht für die Verträge, die vorher geschlossen sind. Man wird dann nicht umhin kommen, individuell auf den Einzelfall abgestimmte Leistungsbilder da auf Grundlage einer soliden Bedarfsplanung und Zielfindungsphase zwischen dem Bauherrn und Planer abzustimmen. Idealerweise integriert man in dem Prozess jetzt nicht nur den Architekten, sondern auch schon die Fachplaner. Auch ein großes Problem in der Vergangenheit, dass viele Bauherren viel zu spät die Fachplaner ins Boot geholt haben. Manche insbesondere die erfolgreichen institutionellen Auftraggeber, die holen sogar schon die Bauseite möglichst früh damit rein, damit die sozusagen auch mit ihrem Bau-Know-how da schon Beiträge da leisten können. Meine Prognose für die HOI 20X es wird wahrscheinlich nicht 2025, sondern eher 2026. Und wie gesagt, es wird spannend sein, ob die neunte HOI-Novelle über dem, ich nenne es jetzt mal, Schwellenwert von 5 Millionen hinausgehend überhaupt noch eine Bedeutung entfalten wird oder nicht.
Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Frank Siegburg, Partner bei Heckerweile Himmelreich und Honorarprofessor an der RWTH Aachen.
Ja, ich danke euch für das interessante Gespräch.
Das beendet unsere Folge zum Thema HOI mit Frank Siegburg.
Ja, tschüss aus Köln.
Dr. Norbert Räuber.
Auch tschüss aus Köln.
David Poschen.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und mir Max Söderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.